Die Nöte der Branche sind groß und es gibt aber gute Lösungen. Und diese Lösungen helfen uns dabei, den demografischen Wandel und ein würdevolles Altern von älteren Menschen auch wirklich gut zu organisieren.
Herzlich willkommen zu dieser Episode von InnoBytes. In der heutigen Episode haben wir bei uns Bettina Horster von VivalCare. Sie ist Vorstand und Verantwortliche für das Business Development. Hallo, Bettina.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Bitte gib uns einen Überblick über VivalCare. Was macht ihr?
Ja, erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist total schön, weil wir müssen unsere Message, dass es wirklich tolle digitale Lösungen gibt, so breit wie möglich verteilen. Und von daher vielen Dank nochmal, dass ich hier die Gelegenheit bekomme. Was ist VivalCare? Nun, VivalCare ist eine Infrastruktur für Senioren. Und zwar, damit sie länger, selbstbestimmt und sicher leben können und das im eigenen Zuhause. Und das entspricht ja auch dem, was die Menschen sich wünschen.
Wenn ich so über die Webseite scrolle, dann sehe ich ein Tablet, das ergänzt wird von Sensoren. Bitte vermittle uns da mal ein Bild. Wie sieht das aus und wie verwendet man es?
Ja, erst einmal, es ist kein Tablet, ganz, ganz wichtig, weil ein Tablet wäre für unsere Anwendung nicht angemessen. Es ist ganz wichtig, es ist eine eigene Entwicklung. Das ist ein Datenhub, den wir selber erstellen, den wir selber auch mit Software bestücken. Und somit haben wir da auch die maximale Sicherheit und auch die ganzen Schnittstellen, die wir brauchen, die ein Tablet halt auch nicht hat.
Und wie funktioniert das jetzt zusammen, um eine gewisse Schutzwirkung und ich glaube, es geht auch ein Stück weit um Alltagsmanagement. Was sind die Funktionen dahinter?
Wir wollten eine Infrastruktur schaffen, wie gesagt, mit denen die Leute sicher länger leben können. Und wir möchten sie da auch schützen. Deshalb haben wir da verschiedene Module, die darauf einzahlen. Da haben wir zum einen die Sicherheit. Sicherheit bedeutet, Stürze können erkannt werden. Vitalzeichen, wenn sie nicht normal sind, können erkannt werden. Aktivitätslevel, wenn sie stark abweichen, können erkannt werden. Und es werden Notrufe ausgesendet an eine Alarmierungskette. Der zweite wichtige Bereich ist die Strukturierung des Tagesablaufs. Denn viele Menschen könnten noch zu Hause leben, wenn der Tag halt gut strukturiert wird von jemandem oder halt eben einer Vivi. Das heißt, wir machen Trinkerinnerungen, wir machen Medikamentenerinnerungen, wir machen Terminerinnerungen. Und das kann eben von den Angehörigen mitgesteuert werden, vom Pflegedienst, aber auch natürlich von den Leuten selber. Insofern haben wir hier auch ganz klar, dass der Tag so abläuft, wie er auch sollte. Und zum Dritten, so ein System darf ja nicht stigmatisierend sein, sondern es soll ja auch Spaß machen. Und da haben wir uns einige Dinge ausgedacht, die auch dem Thema Isolation und Einsamkeit entgegenwirken. Das ist wirklich ein großes Problem. Die Leute sitzen da in ihren Wohnungen und sind sehr, sehr vereinsamt. So, da kann man natürlich sagen, schön, dann muss jetzt irgendjemand kommen und mit den Menschen sprechen. Aber oftmals fehlt es wirklich an der Ansprache. Und wir haben uns überlegt, naja, vielleicht ist es besser, wenn wir mit einem schönen Sprachassistenten, einer ganz lieben, sehr angenehmen Person, wir nennen sie Vivi, sprechen kann. Wir machen allerdings ganz klar, dass es keine Person ist, sondern dass man mit einer Maschine spricht. Aber mit der zunehmenden Verfügbarkeit von wirklich tollen Lösungen fühlt sich das trotzdem sehr, sehr menschlich und sehr, sehr schön an. Und wie gesagt, die Vivi ist immer eine liebevolle Begleitung, die nie irgendwas sagt, was verletzen würde oder was eben für den Menschen mit Einschränkungen zu Stress führt. Und dafür haben wir dann halt einige auch Spiele, die wir zusammen mit Logopäden entwickelt haben, weil die Leute sprechen viel zu wenig oder sie müssen Gedächtnisspiele machen, weil sie da wirklich schon Einschränkungen haben. Aber durch die neuen LLMs, das sind die Large Language Models, wie zum Beispiel ChatGPT, kann man auch sehr schöne Gespräche führen. Und da machen wir allerdings sehr klar, dass wir jetzt den geschützten Raum des eigenen Chatbots verlassen. Und da kann man dann wirklich geistliche Gespräche führen mit einem Priester, einem Imam oder auch einem Schaman. Dann haben wir eben Ernährungsberatung und die liebe Freundin, die Vivi, die halt viel, viel kennt. Und so kann sie auch helfen, Biografiearbeit zu betreiben. Allerdings müssen dafür natürlich die Daten vorher eingegeben werden.
Da schließen sich 100 Fragen an. Gehen wir erstmal auf den ersten Aspekt im Thema Sicherheit. Ihr beschreibt das als passive Sicherheitslösung. Da würde ich gerne mal auf die Begriffsdefinition ein bisschen eingehen. Was versteht ihr unter dem Thema passive Sicherheitslösung? Es ruft ja doch aktiv um Hilfe. Deswegen für unsere Zuhörer, was versteht ihr unter Passivität?
Also du hast natürlich recht, die Vivi kann man auch um Hilfe bitten und das tut sie dann auch. Wenn ich sage, okay, Vivi, Hilfe, dann geht das los mit der Alarmierung. Aber wir wollten etwas entwickeln, wo Menschen, die wirklich eingeschränkt sind, nichts tun müssen. Das heißt, sie müssen nicht dran denken, dass sie irgendetwas am Körper tragen müssen. Denn bei VivaCare wird alles in der Wohnung verbaut und somit ist die Verantwortung für sich selber schon mal stark reduziert, weil es geht dann darum, eben, dass die Dinge funktionieren. Und das checken wir, ob die ganzen Sensoren auch online sind. Und wenn nicht, dann hören wir schon noch nach, was da los ist. Passiert allerdings sehr, sehr selten, das muss man wirklich sagen. Und diese Passivität nimmt auch Druck bei den Angehörigen, die dann nicht wissen, hat er jetzt seinen Finger um oder die Uhr an, sondern die wissen, wenn er in der Wohnung ist, dann ist er ganz gut abgesichert.
Da möchte ich noch eine Frage anschließen. Das hört sich ja nach einem Rundum-Sorglos-Paket an. Das heißt, ich muss mich als Pflegender und Gepflegter eigentlich um nichts kümmern. Ihr übernimmt alles, ihr kommt, verbaut, schaut, dass es funktioniert. Oder was muss die Familie denn tun, dass so ein System ans Laufen kommt?
Bei uns sind die Angehörigen eigentlich diejenigen, die die Leute überzeugen, so etwas zu nehmen. Weil es ist etwas, was viele nicht kennen. Und da ist manchmal etwas Überzeugungsarbeit schon notwendig. Aber ja, du hast völlig recht. Sobald das Ganze eben installiert ist und die Einführung gemacht worden ist, geht viel von der Verantwortung weg. Und das ist halt das Schöne. Allerdings finden wir es natürlich gut, wenn die Angehörigen trotzdem um ihre Lieben kümmern. Also das soll jetzt nicht der Freifahrtschein sein, so, jetzt habe ich das meiner Mutter verabredet und jetzt ist alles klar und jetzt kommt nichts mehr. Nein, das soll es nicht sein. Wir haben dafür ja auch die Angehörigen-App und es ist ja auch oft so, dass die Kinder wissen wollen, was passiert jetzt eigentlich mit Mutter, Vater, wie hat er sich bewegt, welches ist das Aktivitätslevel und so weiter. Das ist dann natürlich schon sehr, sehr wichtig. Aber es nimmt viel, viel Druck von der ganzen schwierigen Familiensituation und gerade auch für die Angehörigen nimmt es viel Druck raus, wenn man eben sieht, aha, der ist aktiv, der war, ist jetzt aufgestanden und jetzt geht's weiter.
Eine weitere Partei, die ihr involviert, sind professionelle Pflegende. Bitte erzähl uns da mal drüber, wie werden diese in VivaCare integriert?
Da gibt es verschiedene Aspekte, die ich gerne benennen möchte. Zum einen sind die Pflegenden, also die Profi-Caregiver, natürlich die Leute, die am besten wissen, was mit den Leuten, was mit den Bewohnern los ist, weil die zum Teil ja auch dreimal am Tag kommen und da ein sehr genaues Bild haben. Also auch nicht nur die Angehörigen, sondern auch diese Caregiver oder die Pflegenden, die beraten die älteren Menschen dabei und sagen, jetzt bist du schon wieder gefallen oder jetzt ist schon wieder was passiert, was nicht gut ist. Überleg dir das nochmal. Also wir haben ganz viele Kooperationspartner, die sehr, sehr gerne auf uns zukommen und sagen, wir haben hier jemanden und der bräuchte wirklich so ein System, das wäre wichtig. Insbesondere, wenn ich halt sturzgefährdet bin. Das ist eine sehr schöne Sache für uns, dass wir sehr, sehr viel von diesen Leuten empfohlen werden, weil da ist auch ein großes Vertrauensverhältnis zwischen dem Pflegedienst und den Pflegeberatern und den Menschen mit Einschränkung. Das ist also das Nächste. Dann können Sie natürlich auch auf die Pflege-App zugreifen und das ist sehr schön, weil Sie dann Messages oder Nachrichten in die Wohnung reinrufen können. Zum Beispiel, dass heute die Frau Schmidt kommt und nicht die Frau Müller, dass man sich eine Stunde verspäten wird. Und das sind schon zum Teil vorgefertigte Meldungen. Das geht super schnell. Das hat die Pflegekraft dann mit einem kleinen Wisch auf dem Bildschirm und schon geht das weiter. Viele Pflegende wissen es auch sehr, sehr zu schätzen, dass sie eben genau sehen, wie die Aktivitäten sind. Sie sehen halt, wie die Vitalwerte sind, weil die überwachen wir. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr hilfreich ist.
Ihr seid eigentlich kein Startup. Wir haben sehr viele Startups in unserem Podcast, sondern im Hintergrund ist die Software AG quasi. Also ihr habt da eine ganze AG dahinter stehen, die schon seit über 25 Jahren besteht. Das heißt, ihr seid Software-Dienstleister und Produkthersteller. Wie organisiert ihr euch in der Organisation, dass so ein Produkt zum Leben entsteht, ja, und es nicht so Interessenskonflikte gibt, dass ja, der Softwareentwickler könnte jetzt ja fakturieren und solche klassischen Dinge, die in einem etablierten Geschäftsmodell häufig vorkommen, wo Startups sich nur ausschließlich fürs Produkt und ihre Geschäftsmodellsituation kümmern müssen. Wie managt ihr das?
Zum einen sind wir halt sehr, sehr stark im Gesundheitswesen unterwegs und das hilft uns natürlich sehr, sehr gut, unsere Erfahrungen halt auch zu Viva Care mit einzugeben. Zum anderen, man muss es wirklich sagen, ein System wie dieses kostet eine ganze Menge Geld und ohne die anderen Projekte hätten wir uns das nicht leisten können, weil das ist kein Schnelldreher. Das ist jetzt nicht so, wie jetzt machst du das mal und dann verdienst du Geld in ein, zwei Jahren. Man muss wirklich einen super, super langen Atem haben, wenn man so etwas tut. Und insofern hat uns das geholfen, es zu schaffen, weil wir haben hier mit kliniken.de eines der größten Portale im Gesundheitssektor in Deutschland und das hilft natürlich sehr, wenn man nicht in finanzieller Bedrängnis die ganze Zeit steht. Also das ist beruhigend und lässt einen ganz gut schlafen. Wie es mit den Entwicklern ist, ja, wir haben da schon Regeln aufgestellt, wie es aussieht. Es gibt halt Leute, die machen nur Viva Care und dann gibt es eben auch Leute, die machen beides, allerdings weniger. Und dann gibt es auch Leute, die machen nur das Dienstleistungsgeschäft.
Habt ihr euch dann im Vertrieb auch so aufgestellt, dass ihr da die Disziplinen trennt und sagt, okay, die einen machen nur das Klinikgeschäft, die sind fokussiert auf das Thema Dienstleistung, die anderen sind fokussiert auf das Thema Produkt?
So ist es. Da gibt's eigentlich auch wenig Überschneidung, weil wir sitzen hier bei Viva Care praktisch im B2B2C-Geschäft. So. Wir haben aber sehr, sehr viel eben mit den Angehörigen, Fragestellungen und haben deshalb für diesen Bereich ein eigenes Team aufgebaut. Denn es ist ein ganz anderes Geschäft, als was wir eben mit kliniken.de zum Beispiel machen oder im Dienstleistungsbereich. Das kann man eigentlich überhaupt nicht übereinander bringen. Und von daher sind diese Leute tatsächlich anders als in der Entwicklung, sind die wirklich dediziert.
Nochmal eine kleine nachgestellte Frage. Wir sind ja bei der Artiso Solutions GmbH auch Software-Dienstleister. Wir wissen, Dienstleistung wird mit anderen Kennzahlen belegt, Erfolge werden anders gemessen. Habt ihr dann für Viva Care dann auch eigene KPIs entwickelt oder wie bringt ihr die Erfolge übereinander, dass jetzt ein neues Produkt nicht abgewürgt wird, obwohl es eigentlich ein Erfolg ist?
Wie gesagt, wir müssen für Viva Care völlig andere KPIs entwickeln, weil die Kunden ja völlig anders geartet sind. Kommen wir ja vielleicht gleich drauf, an wen wir verkaufen, weil wir verkaufen überwiegend an Krankenkassen. Und das darf man nicht vergessen, das ist ein völlig anderes Geschäft. Und von daher haben wir da ganz, ganz andere Kennzahlensysteme. Aber natürlich finden die sich in einer G&V-Bilanz dann wieder. Und wie gesagt, wir stimmen das auch tagesaktuell ab. Aber natürlich ist hier eine gewisse Querfinanzierung unabdingbar.
Auf diesen Punkt möchte ich jetzt gerne eingehen. Wie sehen die Einkommensströme bei Viva Care aus? Ihr verkauft an Krankenkassen, hast du uns jetzt schon verraten. Geh doch einfach mal weiter in dem Punkt.
Für uns war es sehr, sehr schnell klar, dass wir nicht darauf hoffen können, dass die Endkunden für unser System zahlen werden. Leider haben wir in Deutschland, da kann man fragen, wer ist schuld dran, eine ziemliche Vollkasko-Mentalität, was den Gesundheitssektor anbetrifft. Das Thema Selbstzahler ist ein wahnsinnig schwieriges, insbesondere wenn es dann nicht mehr im 100-Euro-Bereich ist. Dann wird das praktisch unmöglich, Dinge noch zu verkaufen. Somit war es uns recht schnell klar, wir müssen da einen anderen Weg finden Und wir sind da sehr durch die Vorgänger, Vorvorgängerregierung, also Jens Spahn und seine Leute, sind wir darauf gekommen, da muss was anderes her. Und wir wurden da sehr ermutigt, ins Pflegehilfsmittelverzeichnis zu kommen. Und dann haben wir halt angefangen mit dem GKVSV, das ist der Zusammenschluss der gesetzlichen Krankenkassen, und haben mit denen eben unser System besprochen. Und dann wurde auch schnell klar, dass wir eine eigene Pflegehilfsmittelnummer brauchen und einen eigenen Bereich, der für eben Assistenzsysteme reserviert ist. Da muss dieser Bereich halt eben auch gestaltet werden. Das war ziemlich viel Arbeit, aber schlussendlich war das mit Erfolg gekrönt, weil wir sind die Ersten, die in diese Produktkategorie einsortiert worden sind.
Und um jetzt letzten Endes VivaCare zu bekommen, da ist dann der Pflegegrad auch relevant. Ab Pflegegrad 1 wird das System sozusagen bezahlt. Ist das korrekt?
Genau so läuft es. Und zwar, wir helfen den Menschen, den Angehörigen und den Senioren dabei, VivaCare zu beantragen, weil das ist noch ein sehr komplexer Prozess. Also das ist nicht so wie beim Hausnotrufsystem, sondern das ist wirklich noch sehr viel Manufaktur. Aber wir haben da jetzt unsere Systematik gefunden. Klar, wir prüfen sehr genau, passt das in den Indikationskatalog, den wir mit dem GKVSV besprochen haben. Und dann können wir auch schon sehr schnell sagen, okay, das passt, das geht, da könnt ihr was machen. Oder wenn wir dann sehen, nee, also das wird sehr, sehr schwer und das ist wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt, da muss man auch so ehrlich sein und den Leuten sagen, also ich glaube, das wird nichts. Also wir wollen halt einfach die Leute dann auch nicht enttäuschen oder frustrieren, dass es nicht hinhaut und nicht funktioniert. Von daher sind wir da sehr klar in der Aussage. Ja, also es entwickelt sich sehr gut, muss ich sagen. Wir hatten am Anfang wirklich auch Schwierigkeiten, Anträge zu bekommen. Das hat sich Gott sei Dank mittlerweile gegeben. Aber das ist ein hartes Brot, weil, wie gesagt, die Unkenntnis oder die Kenntnis, was es alles schon Tolles gibt, da macht ihr ja einen super Job. Die ist halt viel zu gering. Deshalb habe ich ja auch ein Buch geschrieben, Das Altersheim kann warten, wo wir mal einen Ratgeber gebaut haben, der diese ganzen digitalen Systeme mal etwas strukturiert, weil es gibt so viel und die Leute kommen ja kaum klar. Und da habe ich gedacht, das müssen wir mal ändern. Und da sind wir auch sehr froh, dass wir das haben. Und das empfehlen wir halt auch unseren Kooperationspartnern, damit sie halt besser Bescheid wissen.
Wir sind klassischerweise ja ein Technik-Podcast, darum wollen wir nochmal einen kleinen Schwenk, einen kleinen Spotlight auf das Thema Technik bringen. Auf Vivi sind wir ja schon ein bisschen eingegangen. Der Sprachassistent, der bei euch verbaut ist, ist sie inzwischen KI-gestützt? Ihr habt so ein bisschen eine Abgrenzung gehabt zwischen Vivi und die LLMs. Wird das quasi perspektivisch weiter aufgeladen, die Vivi mehr mit LLM verschmolzen oder setzt ihr bereits solche Technologien ein?
Der Chatbot kann wirklich total natürlich sprachlich agieren und der ist auch wirklich sicher. Und das war uns halt ein Anliegen. Also Datensicherheit, Datenschutz steht bei uns ganz oben auf. Das ist hier, weil wir technisch schon sind, Datenschutzklasse 3 und da müssen wir schon drauf eingehen. Und von daher haben wir uns eben entschieden, selber den Chatbot zu bauen. Und wie gesagt, der ist jetzt nicht irgendwie kryptisch, müssen keine Kommandos gelernt werden. Das geht alles wirklich ganz smooth und sie versteht auch alles. Also das ist eigentlich nicht das Problem. Aber natürlich, wenn man eben weitergehende Gespräche führen möchte, dann weiß der Chatbot nicht alles, weil er ist nicht mit dem Internet verbunden. Und da ist halt eben ein LLM sehr gut. Die können das prima. Wir müssen auf den AI Act halt reagieren und wir müssen dann halt eben sehr klar machen, dass es sich jetzt hier um eben eine KI handelt, die auch mit dem Internet verbunden ist. Und das tun wir auch und das schulen wir auch, die Angehörigen und die Bewohner. Das muss super, super klar sein, dass da nicht dahinter irgendeine Person ist, die das irgendwie bearbeitet. Das war uns schon ein großes Anliegen und das ist ja auch die Forderung, die sich aus dem AI Act ergibt. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass man die Leute da aufklärt und sehr, sehr transparent ist. Denn dann helfen solche Modelle sehr gut. Wie gesagt, wir haben alles getan, damit man halt da keine Verwirrung stiftet, weil es handelt sich ja auch oft um Leute mit Einschränkungen und das muss alles sehr, sehr klar sein.
Eine zweite technische Komponente, die ich spannend finde, ist, dass die Sturzalarmierung nicht nur im persönlichen Umfeld direkt stattfindet, sondern auch Notrufdienste mit berücksichtigt. Wie konntet ihr diese eigentlich technisch integrieren? Sind die offen für solche Anbindungen? Haben die ihre Schnittstellen? Oder wie habt ihr das gelöst?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erst einmal, wie sind wir da drauf gekommen? Ehrlich gesagt, war mir am Anfang nicht bewusst, wie viele Menschen überhaupt niemanden haben, auf den sie sich verlassen können. Also das begann mit einer echten, für mich menschlichen, ganz schwierigen Situation, dass wir Menschen hatten, die, wo wir gesagt haben, so, wen sollen wir denn in die Alarmierungskette eintragen? Dass dann die Antwort kam, ich habe niemanden. Es gibt auch niemanden. Ja, Freunde, nein. Verwandte, nein. Und was mich sehr traurig gemacht hat, ist, dass es ehrlich gesagt ziemlich viele davon gibt. Das ist jetzt kein Einzelfall, sondern das ist schon etwas, was man relativ häufig antritt. So, was macht man dann? Dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir diesen Menschen auch helfen? Weil normalerweise müssen wir dann sagen, okay, Pflegedienste wollen das oftmals nicht machen. Das ist einfach so. Dafür gibt's ja auch die Hausnotrufdienste und dann kommt man da relativ schnell dahinter. Was wir gemacht haben, ist, dass wir mit den Johannitern gesprochen haben und gesagt haben, habt ihr Lust, seid ihr bereit, mit uns diesen Weg zu gehen und eine sogenannte Zertifizierung durchzuführen. Es gibt einen Standard, der nennt sich UMO und das ist eine von den beliebtesten Softwarelösungen für Hausnotrufzentralen. Gibt noch andere, mit denen haben wir auch gesprochen, da sind wir auch dabei. Die größte ist allerdings UMO und mit der Firma Innovation, die steckt dahinter, haben wir dann einen Factory Acceptance Test machen müssen. Also das heißt, da wird man wirklich auf Herz und Nieren untersucht, ob wir das können, ob wir das softwaretechnisch hinbekommen. Und dann hat das alles gut funktioniert. Dann kriegt man halt sein Zertifikat und somit ist man dann auch in der Lage, sich auf Hausnotrufzentralen aufzuschalten. Und was besonders toll ist, also auch das wird von den Kassen mit übernommen.
Das ist echt cool.
Ja, also das muss ich sagen, sind wir auch sehr stolz drauf. Und wie gesagt, auch nochmal, die Johanniter haben da ganz toll mitgeholfen und mitgezogen. Aber es sind nicht nur die Johanniter, diese Schnittstelle wird von ganz vielen bedient. Und wir sind halt gerade dabei, auch noch eine andere Schnittstelle aufzuschalten, womit wir dann eigentlich alle Hausnotrufzentralen, so sie nicht was total Exotisches haben, aufschalten zu können. Und ich muss sagen, das gibt mir persönlich auch ein besseres Gefühl, weil wir dann wissen, die Alarmkette läuft nicht ins Leere. Das ist für mich das Schrecklichste, wenn ich denke, dass wir einen Sturz oder irgendeinen Notfall entdeckt haben und ja, da gibt's keinerlei Reaktion. Das finde ich für mich persönlich einfach nur schrecklich.
Bettina, wir merken, da steckt ganz viel dahinter. Ihr macht da auch sehr viel in unterschiedlichen Aufgabengebieten. Müssen doch jetzt zum Ende kommen. Gibt es noch weiteres, was du unseren Zuhörern sagen möchtest innerhalb einer letzten Minute, was im Podcast keinen Platz gefunden hat?
Ich möchte nochmal die Angehörigen, die vielleicht diesen Podcast hören, nochmal wirklich sagen, sie sollen keine Angst haben vor Technologie, sondern diese Technik umarmen, weil ich glaube, das hilft vielen, vielen Menschen weiter, hier wirklich selbstbestimmt leben zu dürfen. Und ein kleiner Appell an die Politik, die lässt die Pflegenden oftmals etwas alleine. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sehr hilfreich wäre, wenn hier auch ein bisschen mehr Nachdruck und ein bisschen mehr Interesse entstehen würde, weil wir müssen das Thema angehen. Die Nöte der Branche sind groß und es gibt aber gute Lösungen. Und diese Lösungen, danke, dass ihr das nochmal eben vorgestellt habt, helfen uns dabei, wirklich den demografischen Wandel und ein würdevolles Altern von älteren Menschen auch wirklich gut zu organisieren.
Herzlichen Dank fürs Dasein, Bettina, bei InnoBytes.
Dankeschön auch an euch.